Ja, die Frage an euch, hast du schon mal eine Rede gehalten? Vielleicht beim Geburtstag oder bei einer Hochzeit steht man dann vor 10, 20 oder 80, 100 Leute und hält eine Rede. Es ist nicht jedermanns Sache, irgendwie ist es schwierig, kommt mir vor. Ja, da steht man dann so ganz allein und dann sollte man was sagen und möglichst frei, ja. Und es sollte ja auch funktionieren und man sollte da nicht einen Faden verlieren oder sich verhapseln oder sonst was. Ja, schwierig. Wobei es eigentlich ein voll schöner Anlass ist, Geburtstagsrede, Hochzeit, ja, da gibt es ja nichts Schwieriges zum Reden, sondern es ist ja Lob. Aber doch schwierig, ja. Hast du schon mal vor Tausenden von Leuten geredet? Von einer Riesenmenge, so ganz frei, ohne Notizen? Und dann nicht eine Lobeshymne auf alle, die da anwesend sind, sondern eher kritische Worte, herausfordernd, wo du Probleme ansprichst, Fehler, die da sind. Boah, schwierig. Also meins ist es nicht. Ich habe mal jemanden kennengelernt, der hat gesagt, boah, das ist so cool, vor 1000 Leuten stehen auf einer Konferenz und da dann reden. Aber ich dachte, nein, für mich ist das nicht cool. Ich finde es nicht. Aber heute werden wir jemanden anschauen, der da gestanden ist. Petrus am Pfingsttag, heute ist Pfingsten. Und Petrus vor ungefähr 2000 Jahren ist in Jerusalem gestanden. Vor mehreren tausend Menschen und hat geredet. Frei, ohne Notizen und mit Feuer. Er hat nicht eine Lobesrede gehalten auf irgendein Geburtstagskind oder ein Jubilar, sondern eine feurige Rede, herausfordernd hat er geredet, für die Menge an Juden, die da versammelt waren. Und das ist erstaunlich, weil Petrus war ein Fischer. Ja? Also ich meine, das war jetzt nicht sein Hauptgeschäft, jeden Tag irgendwie zu reden vor Menschen, sondern er war auf dem See draußen und hat Fische gefangen. Später lesen wir auch, die Menschen haben das erkannt, er war nicht gebildet, nicht gelehrt. Er war nicht irgendwo in der Bibelschule in Jerusalem oder in der Rednerschule. Und doch steht er auf und hält eine Rede gewaltig. Und vor allem, er endet die Rede, wir lesen sie in Apostelgeschichte 2, mit dem Satz, das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Merkt ihr, da, er spricht an, was Sache ist. Und das ist interessant. Woher hat Petrus diesen Mut, vor dieser Menge Menschen so zu reden? So mutig an Herrn Jesus zu bekennen, dass er der Christus ist. Es ist derselbe Petrus, der 7 Wochen vorher noch zusammengezuckt ist, wie er Markt gesagt hat, hey, der gehört doch auch dazu. Der war doch auch bei Jesus. Da ist er zusammengezuckt und hat den Herrn Jesus verleugnet. Und jetzt steht er auf und mit einem Mut spricht er vor diesen Menschen. Woher der Mut, woher die Worte? In Zacharia 4, Vers 6 sagt Gott, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, der Herrschauen. Und wenn wir dann weiterschauen, was da passiert, ist ja so interessant, die Reaktion bei den Menschen, die diese Rede gehört haben. Wir lesen, dass die Rede von Petrus, die Worte ihnen durchs Herz gedrungen sind. Sie haben innerlich bewegt gewesen. Da ist was passiert in diesen Menschen, die das gehört haben. Und dann in der Folge haben sie 3000 Menschen bekehrt und sofort taufen lassen. Ja, wie kann das passieren? Einerseits dieses Wunder, dass dieser Petrus so freimütig da predigt und dann dieses Wunder, dass 3000 Menschen im Herzen angerührt werden und sich bekehren und taufen lassen. Und wieder der Vers aus Zacharia 4, Vers 6, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, der Herrscher. Es war nicht das Werk von Petrus, sondern es war das Werk Gottes, das er durch seinen Geist, durch den Heiligen Geist gewirkt hat. Weil, ihr wisst es alle, Apostelgeschichte 2 beginnt damit, dass der Heilige Geist auf diese Erde gekommen ist. Dass Gott seine Verheißung wahrgemacht hat und den Geist ausgegossen hat. Schlagt es mal auf Apostelgeschichte 2, lesen wir diese ersten Verse von diesem Ereignis. Apostelgeschichte 2, da heißt es: Und als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde, waren sie alle an einem Ort beisammen. Also die Jünger waren dort versammelt vom Herrn Jesus. Und plötzlich kam aus dem Himmel ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf einen jeden, auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus jeder Nation unter dem Himmel. Als sich aber die Kunde hiervon verbreitete, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie gerieten aber alle außer sich und verwunderten sich und sagten: Siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer? Ja, und wie hören wir sie, jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind? Parther und Meder und Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien, sowohl von Judäa als auch von Kappadokien, Pontus und Asien, sowohl von Phrygien als auch von Pamphylien, Ägypten und dem Gebiet von Libyen gegen Kyrene hin, und die hier weilenden Römer, sowohl Juden als auch Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie, die großen Taten Gottes in unserer Sprache reden. Sie gerieten aber alle außer sich und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen: Was mag dies wohl sein? Andere aber sagten spottend: Sie sind voll süßen Wein. Petrus aber stand auf mit den Elfen, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Männer von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt, dies sei euch kund und nehmt zu Ohren meine Worte. Und dann kommt seine Rede, die er dann so abgeschlossen hat, wie ich vorher gelesen habe. Es war der Tag der Pfingsten, Pentekost auf Griechisch, das heißt, das ist der 50. Tag nach dem Passafest gewesen. Es war das Fest der Wochen und in Jerusalem war viel los. Die Juden sind gekommen aus allen Nationen, um dieses Fest in Jerusalem zu feiern. Und dann erfüllt Gott seine Verheißung, dass seine Jünger den Heiligen Geist empfangen sollen. Gott rettet Menschen. Nicht durch menschliche Macht, nicht durch menschliche Kraft, sondern durch seinen Geist, durch den Heiligen Geist. Und er möchte, dass auch seine Jünger an diesem Werk beteiligt sind. Und er wirkt durch seine Jünger dieses Werk. Er hat Petrus gebraucht, dass er den Menschen das Evangelium predigt. Und es war der Heilige Geist, der Petrus so mutig gemacht hat, das zu machen. Es war der Heilige Geist, der diese Worte ihm gegeben hat und geformt hat. Und es war der Heilige Geist, der die Herzen der Hörer angerührt hat. Dass es ihnen ins Herz dringt und was passiert in ihre Herzen. Und das sollte mein Thema heute sein. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Wie Gott sein Werk durch den Heiligen Geist ausführt. Das wollen wir uns anschauen. Schauen wir kurz, wie Gott das im Alten Testament gemacht hat. Dann schauen wir, was seit Pfingsten anders ist. Schauen wir, wie der Heilige Geist in die Jünger Jesu wohnt, wie er sie zum Dienst ausrüstet, wie der Heilige Geist die Hauptlast der Evangelisation trägt, aber auch die Jünger Zeugen sind für den Herrn Jesus. Und wie die Jünger, so auch wir. Starten wir mit dem ersten Teil, mit dem ersten Punkt. Wie wirkt und wie hat Gott gewirkt durch seinen Geist im Alten Testament? Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Das ist ein Prinzip, das schon immer gehalten hat. Gott hat schon immer durch seinen Geist gewirkt. Das sehen wir an vielen Stellen im Alten Testament. Gott hat zum Beispiel die Werkmeister der Stiftshütte ausgerüstet. Bezalel, Oholiab, er hat ihnen Weisheit geben und mit Geschick ausgerüstet, dass sie die Stiftshütte und die Gerätschaften der Hütte bauen können. 2. Mose 31 und 35. Und da lesen wir, es war der Geist Gottes, der sie befähigt hat, dieses Wunderwerk, sage ich auch handwerklich, der Stiftshütte und der Gerätschaften zu vollbringen. Im Buch der Richter lesen wir von Othniel, der Geist des Herrn ist über ihm gekommen und er hat Israel gerichtet. Zur Zeit von Samuel und zur Zeit der Könige liest man immer wieder, dass der Geist Gottes über Menschen gekommen ist und sie befähigt hat für ein gewisses Werk, für eine gewisse Aufgabe. Und bis in die Zeit, wo Gottes Volk in der babylonischen Gefangenschaft war und dann nach Jerusalem zurückkommen darf, wirkt Gott durch seinen Geist. Und in diesem Kontext steht auch Sacharja 4, Vers 6. Gott spricht zu Serubabel, dem Statthalter von Jerusalem. Und er steht vor dieser Aufgabe, den Tempel wieder aufzubauen. Sie kommen zurück in ein zerstörtes Jerusalem und die Sache ist, sie sollen den Tempel aufbauen. Ja, aber wie soll das gehen? Und in diesem Zusammenhang spricht Gott durch Sacharja, durch den Propheten zu Serubabel und sagt, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, der Herrscher. Diese Aufgabe ist nicht zu bewältigen gewesen durch eigene menschliche Macht oder Kräfte von uns Menschen, sondern Gott sagt, er wird dieses Werk wirken durch seinen Geist, durch die Menschen, die sich ihm zur Verfügung stehen. Interessant ist, im Alten Testament lesen wir nur von ganz wenigen Menschen, dass der Geist in ihnen war. In der überwiegenden Mehrheit lesen wir, dass der Geist Gottes auf Menschen gekommen ist. Also es war was Temporäres. Der Geist Gottes ist auf Menschen gekommen, hat sich befähigt für eine gewisse Aufgabe. Und wir lesen auch, dass der Geist Gottes von Menschen wieder gewichen ist. Zum Beispiel bei Saul lesen wir das. Also im Alten Testament überwiegend, der Geist Gottes kommt auf die Menschen. Sein Wohnort war auch nicht auf der Erde, sondern sein Wohnort war im Himmel. Und von dort ist er auf Menschen gekommen, hat befähigt, aber nicht grundsätzlich sein Wohnort auf der Erde. Aber wir haben es schon gesehen, seit Pfingsten hat sich was verändert. Seit Pfingsten ist eigentlich der Wohnort vom Heiligen Geist in denen, die an den Herrn Jesus glauben. Und sein Wohnort ist auf der Erde. Das heißt, er wohnt in jedem Gläubigen und er wohnt in der Gemeinde Gottes. Der Herr Jesus erklärt das seine Jünger in Johannes 14. Und zwar sagt er in Johannes 14, Vers 16, da verspricht der Herr Jesus auch seinen Jüngern, den Heiligen Geist zu senden. Und er sagt, und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Sachwalter geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch. Der Kontext ist, der Herr Jesus erklärt seine Jünger, dass er bald gehen wird. Er erklärt ihnen, ich gehe bald ans Kreuz, ich werde dort sterben, aber ich werde auferstehen, ich werde euch wieder begegnen. Am Ende werde ich in den Himmel auffahren und nicht mehr in der Weise, so wie ich jetzt bei euch sei. Aber der Herr Jesus sagt, ich lasse euch aber nicht allein zurück, ihr braucht nicht Angst haben, sondern ich schicke euch einen Sachwalter, einen Tröster, jemanden, der an eurer Seite steht, ja, der Herbeigerufene heißt er. Und er wird bei euch sei in Ewigkeit, er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Also interessant, da hat sich was Grundlegendes verändert. Geist Gottes in einem Mensch, dauerhaft, das ist ganz neu und erst seit Pfingsten der Fall. Hintergrund ist, der Herr Jesus war auf der Erde. Aber es war nicht sein Platz. Er ist gegangen und zurück in den Himmel. Und der Heilige Geist ist vom Himmel auf die Erde gekommen und wirkt jetzt sein Werk auf Erden. Der Herr Jesus erklärt weiter, dass dieser Heilige Geist seine Jünger ausrüsten wird, sie befähigen wird. Ich lese weiter in Johannes 14, Vers 26. Da sagt der Herr Jesus, der Sachwalter aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und in Kapitel 16, Johannes 16, 12 bis 14, sagt der Herr Jesus: Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selbst aus reden, sondern was er hören wird, wird er reden, und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er empfangen und euch verkündigen. Also da sehen wir, der Heilige Geist wird die Jünger lehren. Er wird sie alles lehren, sagt der Herr Jesus, und sie an alles erinnern, was auch der Herr Jesus selber gesagt hat. Das haben sie ja gar nicht fassen können. So vieles, gerade an diesem Abend, wo er mit ihnen redet, so viele Dinge hat er ihnen erklärt. Aber er sagt, macht euch keine Gedanken, wenn der Heilige Geist kommt, dann wird sie euch erinnern. Zur rechten Zeit an alles, was ich euch erklärt habe. Und er sagt auch, dieser Geist wird euch auch in die ganze Wahrheit leiten. Er wird euch aufschließen, ja, das Wort. Und es ist interessant, durch den Heiligen Geist haben die Jünger Jesu sein Wort aufgeschrieben. Und wir dürfen es jetzt in die Hände halten. Und durch denselben Geist darf man, wenn wir sein Wort lesen, die Dinge verstehen. Weil er uns in die Wahrheit leitet, er uns dieses Wort aufschließt. Und auch da sehen wir, Gottes Wille ist, dass Menschen errettet werden. Und dafür sendet er seinen Geist, um die Jünger auszurüsten, um sie zu stärken, zu lehren, zu erinnern, zu leiten, um sie ja, fähig zu machen für diesen Dienst, wie wir es beim Petrus gesehen haben. Er hat Gottes Worte weitergegeben, auf eine ganz erstaunliche Weise. Und das war das Werk vom Heiligen Geist. Aber Gott geht noch weiter. Er rüstet seine Jünger aus durch seinen Geist, aber der Geist hat auch die Hauptlast der Evangelisation in der Weise, dass er die Herzen der Menschen anrührt, dass sie das Gehörte auch verstehen. Im weiteren Verlauf sehen wir, wie der Herr Jesus dies erklärt. In Johannes 15, Vers 26 sagt er: Wenn aber der Sachwalter gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. Aber auch ihr zeugt, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Also da sehen wir den Dienst vom Heiligen Geist. Er wird vom Herrn Jesus zeugen. Er wird Zeuge für den Herrn Jesus sein. Und der Zeuge ist jemand, der aussagt, ja, der ein Zeugnis ablegt, der erzählt, wie jemand ist, was er getan hat. Also der über jemand anderen spricht und den anderen praktisch einer gewissen Gruppe erklärt. So wird der Heilige Geist vom Herrn Jesus erzählen, was er getan hat, wer er ist. Und der Heilige Geist wird die Aufmerksamkeit auf den Herrn Jesus lenken. Im Herz der Menschen wird er wirken, dass sie den Blick auf den Herrn Jesus richten, um zu sehen, wie er ist. Und er sagt, aber auch ihr zeugt, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Das heißt, dasselbe machen auch die Jünger. Durch ihr Leben, durch ihr Reden sind die Jünger damals, sind wir heute Zeugen für den Herrn Jesus. Wir zeigen die Menschen, wie er ist. Wir zeigen die Menschen, wie groß seine Liebe ist und seine Barmherzigkeit, weil wir es selber erlebt haben in unserem Leben. Wir zeigen die Menschen, wie er ist, wenn wir mit ihnen in der Bibel lesen, indem wir sie hinweisen drauf, auf die Stellen. Wir zeigen den Menschen, wie er ist, indem wir ins Gespräch kommen mit Menschen und auf ihn hinweisen können. Und doch sehen wir aber an der Stelle, wie der Herr Jesus redet, dass die Hauptlast auf dem Heiligen Geist liegt. Er ist der, der Zeugen wird. Weil es heißt ja, aber auch ihr zeugt. Also ihr seid auch dabei, natürlich. Aber es ist der Heilige Geist, der das hauptsächlich bewirkt. Weil wer von uns kann irgendwie ein Herz bewegen von einem Mensch? Keiner. Aber der Geist Gottes, er kann Herzen bewegen. Und darum geht's. Menschen müssen ja im Herzen angerührt werden, wie wir es bei Petrus gelesen haben. Es drang ihnen durchs Herz. Ja? Und jeder von euch, der einen Herrn Jesus schon angenommen hat als sein Heiland, der kann das bezeugen. Da war was, da hat mich in meinem Herz was angerührt. Und da ist mir plötzlich was aufgegangen und ich habe es kapiert. Meine Verlorenheit und das liebevolle Rettungsangebot von Herrn Jesus. Und ich habe mich zu ihm hingewendet. Dieses Wunder kann nur der Heilige Geist wirken und er wirkt. Gott wirkt durch seinen Heiligen Geist an die Menschen und an seine Jünger. Und dann erklärt der Herr Jesus im Detail, warum es denn so wichtig ist, dass dieser Heilige Geist kommt. Weil er ist Zeuge, er wird an Herrn Jesus bezeugen und noch was, er wird die Welt überführen. In Johannes 16, ab Vers 7, sagt der Herr Jesus, doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Sachwalter nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater hingehe und ihr mich nicht mehr seht. Von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Auch da sehen wir es wieder klar, die Jünger sind traurig, dass der Herr Jesus ständig darüber redet, dass er weggeht. Aber nochmal sagt der Herr Jesus, es ist euch nützlich, das ist gut, wenn ich gehe. Weil dann und nur dann kommt der Geist. Und dieser Geist muss kommen, weil er dann die Welt überführt. Von Sünde und von Gerechtigkeit und Gericht. Überführen heißt, dass dieser Geist, der Heilige Geist, Menschen im Herzen überführt, also ans Licht bringt, Licht schenkt, dass Menschen Dinge erkennen können, Dinge verstehen können. Und wir lesen an der Stelle, dass das in dreierlei Hinsicht passiert. Der Geist überführt von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Und die Frage ist, was bedeutet das im Einzelnen? Es klingt so sperrig am Anfang, aber der Herr Jesus gibt immer eine kleine Erklärung dazu, die uns hilft, dass wir es besser verstehen. Schauen wir es uns im Einzelnen an. Der Herr Jesus sagt, der Heilige Geist überführt von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Also, um welche Sünde geht es an der Stelle? Nicht um Lügen oder Stehlen, sondern es geht um die Sünde, dass sie nicht an mich glauben, sagt der Herr Jesus. Dies ist die alles entscheidende Sünde, nicht an Jesus zu glauben. Warum ist dies die entscheidende Sünde eigentlich in allerletzter Konsequenz? Weil es genau dies ist, was einen Menschen trennt von der Rettung. Wenn du nicht glaubst, dass Jesus Gott ist, dass Jesus gekommen ist, um für deine Sünden zu sterben, dass Jesus dich liebt und dich einlädt, dass du deine Sünden ihm bekennst und er dich rettet. Wenn du das nicht glaubst, ja, dann hast du keine Rettung, natürlich. Und wenn du dauerhaft an diesem Unglauben festhältst, dann ist natürlich deine Rettung verhindert, dauerhaft. Also es ist wichtig zum Verstehen, es sind nicht deine Werke, nicht deine Taten oder deine Gefühle, die irgendeine Rettung verhindern, sondern es ist dein Unglaube. Und dies ist die Sünde der Welt, nicht an Jesus zu glauben. Wenn ein Mensch nicht vertraut, wenn ein Mensch Jesus nicht glaubt, dann kann er nicht errettet werden. Es geht um diese Sünde des Unglaubens. Der Heilige Geist überführt den Mensch von dieser Sünde. Er macht es offenbar. Er zeigt es. Er erklärt, dass Sünde da ist, dass da Vergehung ist, dass da in unsere Herzen Dinge haben, die uns von Gott trennen, weil wir mit Gott gar nichts zum Tor haben wollen. Wir wollen ja unser eigenes Leben leben. Wir wissen es ja eh besser. Da sind Dinge, die nicht gut sind. Und der Heilige Geist zeigt es uns. Und er führt uns dahin, dass wir verstehen, dass der Herr Jesus uns davon retten möchte. Und von der ewigen Trennung von Gott. Aber wenn man doch dauerhaft darauf festhält, tja, dann ist natürlich keine Rettung möglich. Weil Gott deine Entscheidung respektiert. Niemand wird gezwungen, bei Gott zu sein. Der zweite Punkt ist, der Herr Jesus sagt, der Heilige Geist überführt von Gerechtigkeit, weil ich zum Vater hingehe und ihr mich nicht mehr seht. Die Frage ist, wie geht der Herr Jesus zum Vater? Ja, durch seinen Tod, durch seine Auferstehung und dann durch seine Himmelfahrt. Und was bedeutet es, dass Gott seinen Sohn in den Himmel aufgenommen hat und er sitzt dort zur Rechten Gottes? Das bedeutet, dass der Herr Jesus nicht für seine Sünden gestorben ist am Kreuz. Weil Jesus hat keine Sünde, hat nie eine Sünde getan. Sondern Jesus ist dort gestorben für deine und meine Sünden. Er ist ganz gerecht. Und das hat Gott dadurch bewiesen, dass er ihn auferweckt hat und dass er aufgefahren ist im Himmel und jetzt zur Rechten Gottes sitzt. Es ist ganz klar dadurch, dass er nicht für seine eigenen Sünden gestorben ist, sondern für die Sünden der Welt. Durch die Auferweckung und Erhöhung zeigt Gott, dass die Welt sündig ist, sei Sohn aber sündlos. Weil wenn er stirbt, ja für welche Sünden denn? Für die der Welt, für die unsrigen. Gott zeigt, dass die Welt, die Jesus ablehnt, eben genau falsch handelt. Und das wirkt der Heilige Geist. Dieses Verstehen, dass Jesus gerecht ist, dass er unschuldig gestorben ist, dass er die Strafe für die Sünden freiwillig auf sich genommen hat, dass er gerecht ist und für deine und meine Sünden gestorben ist. Der Heilige Geist wirkt es und überführt so auch eben von Gerechtigkeit. Und der dritte Punkt, den der Herr Jesus sagt, ist, der Heilige Geist überführt von Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Und da stellt sich die Frage, inwiefern ist der Fürst dieser Welt, Satan, denn gerichtet? Inwiefern ist er verurteilt? Man sieht es an drei Dingen, dass er verurteilt ist. Jeder sieht und kann jetzt sehen, dass die Pläne von Satan sich zwar erfüllt haben, aber sich im Ende völlig in das Gegenteil verkehrt haben, was Satan eigentlich wollte. Also, die Pläne Satans haben sie erfüllt. Sein Plan war, Jesus zu verraten, ihn ans Kreuz zu bringen, dort er öffentlich verurteilt ans Kreuz zu bringen, dass er völlig zerstört ist, die Ehre vom Herrn Jesus, sein Leben zerstört ist in der Öffentlichkeit. Er stirbt. Und im ersten Moment schaut es aus, wie wenn er wirklich an sein Ziel gekommen ist. Aber Satan ist nicht an sein Ziel gekommen, weil der Herr Jesus ist auferstanden. Und er ist aufgefahren und erhöht worden und er sitzt jetzt zur Rechten Gottes. Und jedes Knie wird sich irgendwann mal beugen vor diesem Herrn, der Herrn und vor dem König der Könige. Der Herr hat den Tod überwunden und Satans Pläne haben sich völlig ins Gegenteil verkehrt. Also, was Satan wollte, ist nicht nur nicht eingetreten, sondern es ist was ganz anderes rausgekommen. Der Herr Jesus ist nicht in Schmach und Unehre jetzt, sondern er ist in Herrlichkeit und höchster Ehre. Wir sehen, wie groß und genial Gott ist. Er benutzt die bösen Pläne Satans, dass er selbst verherrlicht ist. Also, insofern ist Satan verurteilt und das ist jetzt sichtbar. Wenn wir die Bibel lesen, wenn wir das sehen, dann sehen wir das, dass Satans Pläne zunichte worden sind und der Herr Jesus hohe, höchste Ehre erlangt hat. Und das Zweite ist, Satan ist jetzt auch als Lügner völlig entlarvt. Seit dem Garten Eden behauptet Satan, dass Gott gegen die Menschen ist. Ja? Dass Gott uns Menschen was vorenthält, das Beste vorenthält. Ja? Das hat er damals schon zu Eva gesagt und das sagt er uns alle. Du, Gott ist gar nicht für euch. Gott ist gar nicht so gut für dich, weil schau mal, das und das und das darfst du ja gar nicht und da sagt er so. Und das ist die Lüge Satans seit dem Garten Eden. Aber das Kreuz vom Herrn Jesus, das Kreuz Christi, dort wo er gelitten hat, das beweist das völlige Gegenteil. Gott hat seine Liebe nicht größer beweisen können, wie es dort am Kreuz passiert ist. Weil Gott hat seinen geliebten Sohn dort hingegeben. Für die Sünden von uns Menschen. In Römer 5 lesen wir das. Ja. Gott hat seinen Sohn gegeben. Er ist gestorben, als wir alle und jeder Mensch nur Sünder waren. Also er ist nicht für irgendwelche Gerechten und die alles gut machen gestorben, sondern für die Feinde, für die, die Gott abgelehnt haben. Ja, wie kann Gott größere Liebe zeigen als dort am Kreuz, dass er das Gericht ausübt über seinen eigenen Sohn. Und dort wird sichtbar, jedem Mensch kann vergeben werden, egal was er getan hat. Jeder Mensch kann durch die Gnade Gottes gerechtfertigt und gereinigt und von allem freigemacht werden. Niemand muss verloren gehen. Wenn jemand verloren geht, dann kann nicht einmal Satan behaupten, dass Gott darüber schuld war. Das kann er nicht. Jetzt kann niemand aufstehen und sagen, Gott ist ungerecht, dass da einer verloren geht. Weil das Werk vom Herrn Jesus so groß ist und ausreicht für alle. Und er für alle gestorben ist. Und so wird Satans Lüge völlig offenbar und sichtbar. Er ist der Lügner von Anfang an. Er ist entlarvt durch das Werk vom Herrn Jesus. Und seine Verurteilung bedeutet dann auch sein Todesurteil. Satan wird mal weggetan werden. Gott hat einen Ort bereitet für ihn. Aber es ist auch die ernste Warnung für jeden, der doch lieber auf der Seite Satans bleibt. Auch er muss dann das Schicksal teilen, das Gericht, das Gott vorbereitet hat für Satan. Also nochmal, die Frage war ja, warum wird denn die Welt durch den Heiligen Geist in dieser Weise vom Gericht überführt? Nochmal zusammenfassend kann man sagen, weil alle erkennen können, dass Satan völlig gerichtet ist. Die Schuld dieses Fürsten dieser Welt ist für alle sichtbar. Und weil sie seine Pläne völlig ins Gegenteil gekehrt haben und weil alle erkennen können, dass Satan ein Lügner ist von Anfang an. Es ist offenbar worden. Und durch den Heiligen Geist wirkt Gott das in die Herzen von den Menschen. Dass man das versteht, dass Gott von Herzen liebt, jeden Einzelnen. Dass keine Sache, egal wie du dein Leben verkorkst hast und kaputt gemacht hast durch deine Eigensinnigkeit und Dummheit, du kannst zum Herrn Jesus kommen und er vergibt dir. Und er nimmt dich an und er reinigt dich und du darfst bei ihm sein. Ja. Glaub nicht der Lüge Satans, dass Gott irgendwie dir das Beste vorenthält, sondern er möchte dir das Beste schenken. Friede im Herz, Ruhe, Liebe und völlige Annahme. So überführt der Heilige Geist. Er wirkt im Herz. Er schließt das vollkommene Erlösungswerk vom Herrn Jesus auf in die Herzen von uns Menschen. Er bemüht sie um jeden Einzelnen. Er erklärt alles. Aber er respektiert die Entscheidung von jedem Mensch. Die letzte Entscheidung liegt bei jedem einzelnen Menschen. Wenn ein Mensch das ablehnt, ein Leben lang dieses Überführtwerden ablehnt, ja, dann gibt es nach diesem Leben auf dieser Erde keine Möglichkeit mehr. Gott hat es so bestimmt. Also, eine Warnung. Wie man im Hebräerbrief oft liest, heute, wenn du seine Stimme hörst, dann reagier drauf. Heute, wenn du sein Wirken merkst an deinem Herz, dann reagier drauf und wende dich an den Herrn Jesus und sag ihm die Sünden, die du da erkennst in deinem Leben. Fang an, die Bibel zu lesen. Frag andere Menschen, frag Christen, die du kennst. Gott lädt ein. Und der Heilige Geist wirkt. Er wirkt an jeden Einzelnen. Gott wirkt sein Werk durch seinen Geist. Gott möchte Menschen retten und er macht es durch seinen Geist, der überführt. Aber wir haben schon gesehen, auch die Jünger werden Zeugen sein, sagt der Herr Jesus. Der Heilige Geist macht den schwierigen Teil, aber auch die Jünger sind dabei. Und auch sie haben Aufgaben gekriegt in dem ganzen Werk. Er sagt, der Herr Jesus, in die Evangelien lesen wir es am Ende, in Markus 16, Vers 15 sagt er, geht hin in die ganze Welt und predigt der ganzen Schöpfung das Evangelium. Geht's raus und erzählt's alle Menschen das Evangelium. Und in Matthäus 28 am Ende liest man, und Jesus trat herzu und redete zu ihnen und sprach, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf der Erde. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf die Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Herr Jesus gibt zwei Aufträge. Geht's hier und predigt das Evangelium und macht's alle Nationen zu Jünger. Menschen, die meiner Einladung folgen, sagt der Herr Jesus, die brauchen Hilfe, die brauchen Stärkung. Ja? Die sollen getauft werden, die sollen gelehrt werden, dass sie doch alles bewahren, was der Herr Jesus geboten hat. Und das ist die Aufgabe der Jünger, das Evangelium rauszutragen und die, die sie bekehren, dann zu stärken. Aber auch das wieder, ich habe vorher gesagt, das war der geringere Teil. Ja, mag sein, im Verhältnis gesehen, aber wie groß ist das für uns? Doch auch wieder groß. Eine riesige Aufgabe. Alle Menschen das Evangelium bringen und sie dann zu stärken, zu Jünger machen. Wie kann man das schaffen? Ich denke genauso, wie wir es vorher gesehen haben. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscher. Gott hat Zerubbabel, haben wir gesehen, die Kraft geben oder durch seinen Geist gewirkt, dass er den irdischen Tempel Gottes aufbaut. Das war eine große Aufgabe. Aber Gott baut heut an einem weit größeren Tempel und einem herrlicheren Tempel. Ja. Der Tempel Gottes ist die Gemeinde, sind seine Kinder, die Menschen, die er erlöst und errettet hat. Und diese Aufgabe, an diesem Tempel zu bauen, ist eben nicht machbar durch menschliche Macht oder Kraft, sondern nur durch den Heiligen Geist. Und Gott gibt den Heiligen Geist, dass das auch geschafft wird, dass das gemacht wird. Deshalb sagt auch der Herr Jesus dann in Apostelgeschichte 1, kurz vor seinem Abschied von seinen Jüngern, noch folgende Worte. Kurz bevor er in den Himmel auffährt, sagt er folgendes in Apostelgeschichte 1, Vers 4, liest man das. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes tauft zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden, nach nunmehr nicht vielen Tagen. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seine eigene Gewalt gesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er emporgehoben, indem sie es sahen, und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Der Herr Jesus ist seinen Jüngern nach der Auferstehung 40 Tage erschienen, immer wieder. Und er hat sie belehrt, hat Dinge erklärt, belehrt, sie ausgerüstet. Dann am Ende von den 40 Tagen sagt er, so, die Zeit ist vorbei, ich gehe jetzt. Noch ein letztes Mal trifft er sich und er gibt letzte Anweisungen, bleibt in Jerusalem, bis der Heilige Geist kommt. Und wenn er kommt, dann wird sie Kraft empfangen. Und dann wird sie Kraft haben und die Leitung haben, dass ihr meine Zeugen sein werdet. Es ist ein Fakt, dass er das sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Nicht ihr sollt meine Zeugen sein, sondern ihr werdet meine Zeugen sein. Weil sie ausgerüstet sind mit dem Heiligen Geist, um dieses große Werk zu vollbringen, das Evangelium rauszutragen in die ganze Welt, anfangen von Jerusalem und dann bis ans Ende der Erde. Und wie schön, wir sehen, der Herr Jesus gibt eine große Aufgabe, aber er lässt seine Jünger nicht allein, sondern er gibt mit der Aufgabe auch die Ausrüstung. Er gibt den Heiligen Geist, er verspricht ihn. Und es waren nur noch 10 Tage, bis es soweit war. Es war der Pfingsttag, haben wir gelesen, wo das Versprechen erfüllt worden ist und Gott seinen Geist gegeben hat. Gott wirkt sein Werk durch seinen Geist. 10 Tage später hat es erfüllt, er gibt seinen Geist in das Innere der Jünger und der Heilige Geist und die Jünger gemeinsam zeugen vom Herrn Jesus. Der Heilige Geist macht die Jünger mutig und fähig, das Evangelium zu predigen und der Heilige Geist überführt die Menschen. Er benutzt die Worte der Jünger, ihr Leben, um Menschenherzen zu erreichen, dass sie Sünde erkennen und das Erlösungswerk vom Herrn Jesus verstehen. Und so rüstet der Geist aus und wirkt an Menschen, dass Menschen errettet werden. Und diese Menschen wiederum ausgerüstet werden durch den Geist und durch die Jünger, dass er sie wiederum solche sind, die rausgehen, das Evangelium verkünden und wiederum andere stärken. Der Herr Jesus baut seine Gemeinde, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch seinen Geist. So haben wir gesehen, ja, wie Gott sein Werk ausführt durch seinen Geist. Sein Geist wohnt in jedem Einzelnen, der sein Leben an Herrn Jesus übergeben hat. Das heißt, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Er ist in Ewigkeit bei euch und er wird bei euch bleiben, in euch wohnen, sagt er. Die Jünger aus, er lehrt, er befähigt, er erinnert. Und der Heilige Geist überführt die Menschen, dass sie errettet werden. Gott wirkt durch seinen Geist. Und nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr, der Herrscher. Amen.